So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Eva Braukmann eingeladen. Sie ist Mutter, Finanzexpertin und Gründerin des Blogs und Podcasts Eine Million Satoshi. Nach über 15 Jahren in internationalen Tech-Unternehmen wie Google macht sie Finanzbildung alltagstauglich, schreibt und spricht über Geld, Bitcoin und digitale Selbstbestimmung und wird aber auch von ihren Erfahrungen mit Minimalismus und bewusstem Leben sehr beeinflusst und geprägt. Und wir haben gerade im Vorfeld noch ein bisschen miteinander gesprochen, weil wir kennen uns ja schon. Eva war auch schon im Podcast Happy Little Souls. Also die Hörerinnen dieses Podcasts werden sich vielleicht erinnern. Es war die einzige Folge, die ich in den ganzen 5 Jahren zum Thema Bitcoin gemacht habe, weil ich mich echt noch nicht wirklich getraut habe, darüber zu sprechen. Und als ich dann aber Eva irgendwo in dem Kontext Bitcoin kennengelernt habe, habe ich gedacht, nee, die kann ich für Happy Little Souls mit einbinden. Und wir sind damals, aber musste ich auch gerade echt nochmal lachen, so ein bisschen um das Thema immer so rumgeschlichen, irgendwie so, ne, nicht zu früh, damit nicht alle gleich aussteigen. Da habe ich gesagt, so, und heute können wir einfach offen drüber sprechen. Eva, ich freue mich total, dass du dir nochmal die Zeit nimmst, mit mir zu plauschen, wieder über Bitcoin. Und ja, schön, dass du da bist.
Susanne, vielen, vielen Dank für die Einladung. Macht echt Spaß, mit dir zu reden. Und dass ich da nochmal eingeladen worden bin, freut mich total.
Ja, super. Genau. Also ein bisschen kennst du den Ablauf ja schon. Für alle, die das jetzt beim letzten Mal nicht gehört haben, erzähl doch nochmal so ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du so ganz genau?
Ja, also ich bin die Eva Braukmann, und wie man vielleicht, ich sag's gleich vorneweg, vielleicht gleich erkennen kann, also ich komme ursprünglich aus Österreich, wohne aber jetzt in der Nähe von München mit meiner Familie. Ich habe 2 Kinder, die sind jetzt 7 und 10 gerade geworden. Und ja, wir wohnen da in der Nähe von München, und ich habe, wie auch vorhin gesagt, schon seit Erfahrung in Tech-Konzernen schon gesammelt, seit über 15 Jahren. Und ich habe dann mit der Zeit mich immer mehr beschäftigt, auch mit Finanzen, und habe da richtig so eine Leidenschaft entdeckt für mich, die Finanzen und wie man Geld anlegt, wie man finanziell vorsorgt für die Familie. Habe dann auch einen Blog gegründet, um ganz generell Finanzthemen nochmal zu erklären, wie ETFs, wie Anleihen und dergleichen. Und mit der Zeit bin ich dann immer mehr reingerutscht in dieses Finanzthema und habe dann dadurch auch Bitcoin entdeckt. Und Bitcoin war für mich ja immer etwas total Suspektes, so eine Kryptowährung, die man nur fürs Zocken braucht und so. Und aber weil ich mich dann wirklich sehr stark damit beschäftigt habe, so auch rund um die Corona-Zeit, hatte ich auch einen Artikel über Bitcoin mal geschrieben, der auch sehr stark aufgerufen worden ist. Und ich dachte, okay, jetzt, das interessiert vielleicht die Leute. Und ich habe mich immer mehr mit Bitcoin beschäftigt und habe dann auch irgendwann zumindest grundlegend verstanden, wofür Bitcoin gut ist. Und das war dann vielleicht wie bei dir auch so eine richtige Explosion. Auf einmal ist alles verbunden mit Bitcoin und alles macht Sinn, und warum es überhaupt gibt. Und ja, das hat mich so begeistert, dass ich dann meinen Blog komplett thematisch umgelegt habe, von Finanzen nur auf Bitcoin allein, was ja eigentlich ein philosophisches Thema dann auch noch ist. Und habe dann auch einen Podcast gestartet, den ich jetzt so unregelmäßig auch weiterführe.
Mhm, super. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist da irgendwie so drüber gestolpert, hast auch gedacht, naja, ist irgendwie zum Zocken gut, zum Traden, Kryptowährung, wahrscheinlich irgendwie auch so ein bisschen. Und ich glaube, dass es vielen meiner Hörerinnen immer noch so ein bisschen so geht und so ein bisschen skeptisch. Wann, also du hast dann gesagt, du hast dich viel damit beschäftigt. Was war denn so der ausschlaggebende Punkt, oder kannst du dich da irgendwie dran erinnern, an diesen Moment oder an einen Artikel oder was auch immer, Erkenntnis, wo du gesagt hast, ach nee, es ist ja eigentlich was ganz anderes?
Das ist wirklich so schwierig, so festzumachen an einen. Es kommen so ein paar Stränge zusammen, die ich da vielleicht ein bisschen aufdecken kann. Einerseits war es schon so, dass das ist vielleicht den vielen Hörerinnen, mir war es zumindest neu, die österreichische Schule schon lange bekannt. Das ist eine Herangehensweise an die Ökonomie, die unkonventionell ist, wo man vom Menschen ausgeht und nicht so sehr von mathematischen Formeln und Variablen, sondern vom Menschen, und erkennt dann auch, dass die Zeit wichtig ist und wie die Aktion, also das Handeln, wirklich die Wirtschaft vorantreibt, jedes einzelne Menschen und nicht als Masse. Und das war etwas, das ich, vielleicht weil ich auch aus Österreich komme und auch einen sehr, sehr guten Freund habe, der sich sehr stark mit Ökonomie beschäftigt. Also die Vertreter waren mir schon bekannt. Und ich habe prinzipiell verstanden, so was das bedeutet, dass unser Geldsystem korrupt ist und dass die Zentralbank an allem schuld ist. Aber ich muss auch, aber ich habe das irgendwie, ja, ich habe das immer so mitbekommen, aber ich habe nicht all jeder These gefolgt, aber ich habe so grundsätzlich mal verstanden, was da vielleicht für ein, was vielleicht das Gelddrucken oder generell Staatsanleihen und Inflation ganz generell mit der Wirtschaft und mit unserem sozialen Leben zu tun hat. Es kam aber noch immer nicht die Verbindung zu Bitcoin. Also das habe ich, das waren für mich trotzdem noch zwei getrennte Dinge. Dann kam natürlich die Inflation dazu, die mich immer schon sehr beschäftigt hat, die ich aber lange angenommen habe, dass das einfach so sein, also im Prinzip eigentlich so sein muss, dass man das auch nicht irgendwie richtig verhindern kann. Ja, und dann kam halt vielleicht auch noch so mein großes geschichtliches Interesse an Wien dazu. Also ich komme ja aus der Nähe von Wien und mich hat diese Kaffeehauskultur immer schon sehr fasziniert. Ich war in allen Museen, habe mir alles mal angeguckt, wie die Leute damals gelebt haben. Die Sezession, die Auseinandersetzungen vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, die verschiedenen Strömungen, wie die Menschen damals auch entzweit waren, wie die gespalten war die Gesellschaft auch und wie es dann eigentlich gekommen ist zum Ersten und auch vielleicht auch zum Zweiten Weltkrieg. Also das hat mich schon auch geschichtlich immer sehr interessiert. Bitcoin war aber noch immer komplett getrennt. Ich glaube, das Wichtige war mal herauszufinden, warum Bitcoin überhaupt erschaffen worden ist und von wem, also von den Cypherpunks. Und als ich das dann verstanden habe, dass es auch 2008 als Gegenthese zu dem Wirtschaftssystem und Geldsystem nochmal initiiert oder in die Welt rausgelassen wurde. Ich glaube, dann kam es so langsam zusammen, dass ich dann gedacht habe, ach so, das ist ein neues Geld. Und das ja, hat mich sehr dann angesprochen.
Ah, spannend, spannend. Ja. Also österreichische Schule ist tatsächlich ein Thema, worum ich mich bisher noch so ein bisschen gedrückt habe, was ich aber definitiv in diesem Podcast auch noch aufgreifen möchte. Da gibt es ja einige, die da sehr genau Bescheid wissen. Da will ich mir einfach mal jemanden einladen, der es dann uns allen hier nochmal erzählt und erklärt. Aber ich finde das gerade spannend, dass du so diesen Zusammenhang mit der Kaffeehauskultur und auch so diesem Ersten, Zweiten Weltkrieg, magst du da mal noch so ein paar Worte zu sagen, was du glaubst, wie sozusagen das Geldsystem da involviert war in diese ganze Entwicklung?
Ja, es ist ganz spannend, dass Wien war ja damals vor dem Ersten Weltkrieg, also so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, die fünftgrößte Stadt der Welt. Also das unterschätzt man immer, weil das halt war halt in einem riesigen Reich der Habsburger, also Österreich war das halt die größte Stadt und damals auch gleich genannt mit London, mit Paris, mit New York, in einer Höhe eigentlich. Und das Interessante war halt, dass es dort auch so ein Vielvölkerstaat war, dass da sehr viele verschiedene Meinungen reingekommen sind, von überall her, jeder, der irgendwas erreichen wollte in Österreich, ist halt damals nach Wien auch gezogen. Und in diesen Kaffeehäusern, die da immer mehr entstanden sind, haben sich dann die Menschen, hauptsächlich waren das halt Männer wie zum Beispiel Mises, aber auch Philosophen wie Brentano oder ja, also Ökonomen und Physiker haben sich da getroffen und haben ihre Gedanken, ihre Ideen ausgetauscht. Und weil Wien ja klimatisch so etwas kälter ist als im Süden von Europa oder generell vielleicht Richtung Asien, hat es halt alles nicht in einer Agora, also in einem Platz in der Stadt stattgefunden, sondern halt im Kaffeehaus. Und das Tolle war halt in den Kaffeehäusern, dass man halt, das ist ja noch immer so, einen Kaffee bestellen kann und dann den ganzen Tag sitzen kann. Teilweise haben die auch ihre ganze Korrespondenz dort bekommen. Also es war so eine Art Coworking Space und haben da ihre Post bekommen und die bearbeitet. Und die
also wussten ganz schon. Ehrlich, wo du das gerade so erzählt, muss ich mal sagen, das wäre so mein Ding gewesen. Ja, das ist so mein virtuelles Kaffeehaus, was ich hier aufmache in meinem Podcast, kommt mir gerade so als Bild irgendwie, weil genau darum geht es ja irgendwie so, ne? So alles so miteinander zu verbinden und so zusammenzubringen. Also ja, mega, erzähl weiter, Entschuldigung.
Nee, also finde ich auch toll, dass du das so erwähnst. Dass ich glaube, das verbindet auch so viele Bitcoiner oder Leute, die von Bitcoin begeistert sind, dass sie gerne Ideen austauschen. Also sehe ich ja bei dir jetzt auch sehr, sehr stark, so was Neues einfach kennenlernen. Ja, aber es gab halt wundervolle die Ideen, die da heraus sich geschält haben, wie zum Beispiel ja erst einmal die Psychologie mit Freud oder eben halt die Ökonomie, die österreichische Denkschule der Ökonomie. Aber es gab natürlich auch ganz verrückte, wahnsinnige Ideen, die halt dort herauskamen. Es waren Stalin dort, ein Lenin, ein Hitler. Also die haben halt auch sich ausgetauscht. Und das Interessante ist halt, dass das alles in Wien stattfand. Also es war eine ganz, ganz verrückte Zeit, ganz, ganz intensive Zeit, so wie ich das nochmal so rekonstruieren kann, auch so in Büchern. Und ja, und ich denke, dass das halt so verrückt war oder die Menschen so aufgeregt waren, weil halt sehr viel technischer Umbruch war. Also die Industrialisierung kam ein bisschen verspätet und also verspätet dahinter England und auch Frankreich. Und man musste dann halt irgendwie aufschließen. Und das war den Menschen einfach irgendwie zu viel. Und da sehe ich halt auch viele Parallelen zu heute. Also mit AI, mit KI, es wird halt einfach viel zu viel. Und es scheint so zu sein, dass das die Menschen spaltet oder halt eben auch die ein bisschen aufregt. Ne? Also kein Wunder, dass Freud sehr viele hysterische Frauen unter Anführungszeichen behandelt hat. Damals war das ein Begriff. Also Frauen, die halt offensichtlich ein bisschen aufgeregt waren und damals wurden sie halt gleich als hysterisch gebrandmarkt und so. Aber es war halt so eine ganz eigene Zeit damals auch. Ne?
Ja, aber finde ich spannend, dass du die Parallelen zu heute auch gedanklich jetzt herstellen kannst, weil du dich damit beschäftigt hast und so. Ist jetzt so völlig anderes Thema, als wir geplant haben.
Alles gesagt, gut. Das
ist ja hier mein Kaffeehaus. diese Entwicklung, die es damals genommen hat, die ja irgendwie dann im Ersten und dann auch Zweiten Weltkrieg und die hängen ja auch miteinander zusammen, sind ja nicht zwei singuläre Ereignisse, sondern letztendlich ist das Zweite aus dem Ersten resultiert. Siehst du so eine Entwicklung auch irgendwie? Also was, oder anders gefragt, damit es nicht so depressiv wird. Was wäre denn jetzt so der richtige Move irgendwie, um die Entwicklung, die es damals genommen hat, irgendwie jetzt in eine andere Richtung zu lenken?
Also ich denke, es gibt schon grundlegende Unterschiede auch. Also was sich halt wirklich ändert über die Geschichte hinweg, sind halt immer die technischen Neuerungen. Und damals gab es halt, es gab Medien, aber die konnte man halt wirklich sehr leicht komplett kontrollieren. Und dann halt nur noch die eigene Botschaft raussenden. Mittlerweile gibt es halt das Internet, es gibt Millionen von Kanälen, jeder kann sich da informieren, wo er gern möchte. Es gibt auch andere Meinungen, es gibt echte Pluralität, echte Vielfalt. Und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Das ist, glaube ich, habe das auch jetzt dann immer mehr verstanden, warum zum Beispiel Elon Musk X gekauft hat. Da dachte ich mir einfach, wie kann man so viel Geld ausgeben, warum? Und das ist ja wirklich nur eine Plattform. Aber schon allein, dass er eine Plattform hatte, wo das Zensieren nicht mehr möglich war, hat alle anderen dazu bewegt, auch offener zu sein und nicht mehr so zu zensieren. Einfach durch den Mitbewerber, durch den Konkurrenzdruck. Und man kann halt, einzelne Personen können wahnsinnig viel bewegen, indem sie einfach was unternehmen, indem sie ihre Ideen, ihre Visionen halt auch umsetzen, jetzt nicht politisch, so dass es halt einen gibt, der alles angibt für alle, sondern halt wirklich unternehmerisch, also dass man Leute motiviert, auch die eigenen Produkte zu kaufen, freiwillig zu kaufen und daran teilzunehmen. Also ich glaube, technischer Fortschritt und immer so einzelne herausragende Personen, die halt dann wieder mehr Meinungsvielfalt reinbringen, das denke ich, das ist heute nicht mehr, also ich natürlich will jetzt nicht, keiner kann sich sicher sein, aber ich bin da echt optimistischer, was das die heutige Zeit betrifft.
Das heißt letztendlich, wenn ich das richtig verstehe, meinst du auch, und ich meine, das ist mit unter anderem ein Hauptgrund, meine Mission für dieses Projekt hier, geht es darum, sich mit, also außerhalb der Systeme nicht nur zu leben, sondern erstmal zu denken. Und das dazu braucht es eben die Bereitschaft, sich mit vielfältigen Meinungen zu beschäftigen. Und ich finde es gerade ganz schön, dass du sagst, es gibt ja heute die Möglichkeiten, wenn man sich so im normalen Mainstream bewegt, wie es immer so schön heißt, dann kriegt man halt, ich sag mal, immer noch so ein bisschen gefilterte Informationen, aber es gibt so viele Möglichkeiten, einfach mal out of the box zu denken und Dinge zu, und das muss gar nicht jetzt diese ganzen Verschwörungstheorien sein, sondern einfach mal so wie jetzt hier, sich mit dem Thema Geldsystem zu beschäftigen und einfach mal zu verstehen, da läuft einfach grundsätzlich was falsch, so.
Absolut. Und darum ist auch deine Arbeit so wahnsinnig wichtig. Also, dass man einfach mal informiert und sagt, okay, es gibt auch noch andere Sichtweisen. Also, und dass man das halt wirklich, wie du jetzt so einfach so in die Hand nimmst, ne, und einen eigenen Podcast startest. Also, das wäre ja vor 100 Jahren sowieso komplett unmöglich gewesen, aber auch noch sogar vor 20 Jahren noch. Ne? Also, ja. Es ist halt toll, dass es halt so funktioniert. Und das der zweite technische Fortschritt, der bringt uns halt wieder zu Bitcoin zurück, nämlich, dass man halt eigene Werte und eigenes Vermögen halt mitnehmen kann, jederzeit über die Grenze, ohne dass einen das irgendwer durch eine Kapitalflusskontrolle abnehmen kann. Und das gab es halt auch noch nicht. Also die jüdische Bevölkerung musste halt wirklich alles zurücklassen. Alles wurde unter Anführungszeichen von ihnen abgekauft zu einem Spottpreis. Die ganzen Villen in der Ringstraße in Wien, also die mussten alles abgeben, damit sie halt halbwegs noch, vielleicht noch über die Grenze kamen. Und das funktioniert jetzt mit Bitcoin nicht mehr. Also du kannst es mitnehmen und keiner kann es wegnehmen. Und ich glaube, die Leute sind halt einfach auch deswegen viel mobiler geworden.
Ja. Ich glaube, also das habe ich so im Detail noch nicht erklärt. Vielleicht magst du das mal kurz, wie gesagt, ich will hier nicht den ganzen Technikkrempel von Bitcoin erklären. Jeder darf sich dann da selber auch schlau machen. Vielleicht werde ich auch irgendwie ein, zwei Quellen dazu nochmal verlinken. Gibt es auf jeden Fall bei mir auf der Website www.fixthefamily.net. Da gibt es eine Seite Wissen und Ressourcen, wo ihr diesen ganzen Technikkram irgendwie auch findet. Ich will das hier gar nicht so tief irgendwie diskutieren und erklären, aber vielleicht, weil du es jetzt gerade gesagt hast, warum kann man Bitcoin einfach im Kopf mit über die Grenze nehmen?
Also es ist so, dass man Bitcoin überweisen kann auf sein eigenes Hardware-Wallet. Und dieses Hardware-Wallet, das kann man natürlich so an sich jederzeit über die Grenze nehmen. Aber wenn man das sogar noch einen Schritt weiter geht und sagt, okay, man merkt sich halt 12 Worte, mit dem halt deine Bitcoin kodiert sind, das ist dein privater Schlüssel, dann brauchst du nicht mehr das Hardware-Wallet, weil dann könntest du es überall auf der Welt einfach reaktivieren mit diesen 12 Wörtern, die von über 256 Wörtern ausgewählt sind, deren Reihenfolge auch unterschiedlich ist, also es keiner kann es erraten. Da denkt man immer, okay, 12 Worte, das kann doch jeder erraten, aber nee, das ist so unwahrscheinlich, als würde man halt ein Atom aus dem ganzen Universum erwischen, wenn man halt diese 12 Worte errät. Was auf der anderen Seite natürlich bedeutet, man muss darauf aufpassen, weil wenn man die nicht mehr hat und auch das Hardware-Wallet nicht mehr reaktivieren kann, dann sind die Bitcoin weg. Andererseits kann man halt mit, wenn man sich diese 12 Wörter auswendig gemerkt hat, über die Grenze, und keiner kann die dir mehr wegnehmen. Und keiner kann an dir sehen, dass du diese 12 Wörter auch hast. Was das einen Riesenunterschied macht, natürlich auch zu Gold, das sehr, sehr schwer ist zu transportieren und natürlich auch mit den ganzen Flughafenscannern auch eigentlich unmöglich zu verstecken.
Ja, super. Wie gesagt, wenn du jetzt denkst, so, hä? Hör einfach weiter zu. Wir werden es bestimmt in verschiedenen Folgen nochmal besprechen oder schau da auf meiner Wissensseite einfach mal vorbei und fang an, dich mit Bitcoin zu beschäftigen. Dann wirst du auch dieses Puzzleteil irgendwann verstehen. Das ist eigentlich sogar Grundlagenwissen. Aber es ist ein sehr, sehr spannender Punkt, dass diese 12 Worte quasi, ne, den deinen Zugang zu dem Konto ermöglichen, also ne, zu, ne, zur Wallet oder wie auch immer. Und ich übersetze das so ein bisschen. Und dass du das eben überall anwenden kannst und dadurch diese Bitcoin auch überall auf der Welt irgendwo hin transferieren kannst, wo du gerade bist und oder jemand anderem senden kannst. Das ist ja mit eines der Grundfeatures sozusagen, die sich Satoshi damals auch dabei gedacht hat, dass man es einfach von A nach B irgendwo hinschicken kann. Cool, kleiner Ausflug, war aber jetzt super spannend, mega. Und aber wir wollten ja eigentlich hier über Familie sprechen. Und du hast ja so einen tollen Vortrag auch gehalten auf der letzten Bitcoin-Konferenz, wo wir uns gesehen haben zum Thema entschleunigte Familie. Lass uns doch aber jetzt erstmal schauen, warum sind wir denn so beschleunigt? Weil ich finde dieses Wort auch so cool, ne? Entschleunigt. Aber eigentlich nehmen wir ja alle momentan diese Beschleunigung wahr, gerade im Familienleben.
Ja, der Vortrag, der war bei dem in Ingolstadt bei dem Bitcoin-Forum und hieß ja auch die beschleunigte Familie, weil wir das ja immer mehr spüren. Wir sehen, dass immer mehr Menschen oder immer mehr Mütter und Väter halt berufstätig sind. Also angefangen hat es in den Anfang 90er Jahren in Westdeutschland bei ungefähr einer Beschäftigungsquote von Frauen so um die 60% und jetzt sind wir mittlerweile schon auf derselben Höhe wie Männer, also Frauen arbeiten immer mehr. Aber man sieht halt, dass am Ende des Tages nicht unbedingt mehr übrig bleibt, also oder am Ende des Monats nicht mehr übrig bleibt. Man kann kaum noch etwas sparen. Man sieht eine immer höhere Belastung. Auf der anderen Seite haben ganz viele Familien das Gefühl, es kommt dafür nicht mehr so viel. Man bekommt immer weniger. Also die Infrastruktur, die ist marode. Man kommt nicht mehr von A nach B zum Arbeitsplatz, wie man eigentlich immer geplant hat. Die Schulen, also da muss ich ja wirklich den Familien ja nichts erzählen. Also das ganze Schulsystem ist komplett veraltet und leistet es auch nicht mehr, dass es unsere Kinder wirklich effektiv vorbereitet für ihren Beruf später. Man hat einfach kein gutes Gefühl. Gleichzeitig gibt es ja auch eine Schulpflicht als Euphemismus. Deswegen muss man die Kinder halt auch hinschicken, aber ein gutes Gefühl hat man halt auch nicht mehr. Und das kommt halt alles irgendwie so zusammen. Also man merkt, dass es... Und das Größte ist es eigentlich, was mich auch noch mal stark bewegt hat, ist, dass die Eltern auch nicht mehr denken, dass es den Kindern mal besser gehen wird. Und sobald das einmal eine Gesellschaft breit hat, also wie zum Beispiel jetzt in Deutschland auch ganz viele haben, dass es den Kindern wahrscheinlich schlechter geht als einem selbst, bricht die halt auseinander und das Vertrauen bricht weg. Vertrauen in Institutionen, Vertrauen in die Politik und das ist halt ein ganz prinzipiell ein Problem, was uns halt dann auch vielleicht wieder aufs Geldsystem zurückbringt, weil das halt auch viel vorantreibt und warum halt man halt auch sagt, dass Bitcoin trustless ist, also dass man da nicht vertrauen muss. Und das spricht halt auch sehr, sehr viele Menschen in der Situation an, die verständlicherweise das Vertrauen in Institutionen verloren haben.
Das finde ich einen total spannenden Punkt, den ich so noch gar nicht durchdacht habe. Vielen Dank dafür, dass du mir so reingeschmissen hast. Nämlich dieses Ding, dass Eltern nicht mehr annehmen, dass die Kinder mal besser haben. Ja. Gibt es da irgendwie, wie bist du da drauf gekommen? Erklärst du dir das selber oder gibt es da Studien dazu oder woher machst du das fest?
Ja, es gibt Studien dazu, dass es immer weniger denken. Ich müsste die jetzt mal raussuchen. Natürlich ist es halt auch so etwas, wenn man direkt fragt, also es gab jetzt noch keinen, der sagte, nee, ich glaube eigentlich, meine Kinder werden es mal besser haben. Also man sieht ja an der eigenen Lebenslauf und an dem Lebenslauf der Eltern, dass es einem immer besser ging. Also meine Urgroßeltern waren noch Bauern in Österreich, also die haben halt noch selbst alles angebaut im Garten. Meine Großeltern hatten schon ein eigenes Haus. Bei meinen Eltern ging es auch noch so halbwegs aus. Die waren frühe Boomer, die konnten auch ihr eigenes Haus dann irgendwie bezahlen und abfinanzieren. Aber in unserer Generation oder spätestens in der nächsten sieht man einfach, okay, Immobilienerwerb ist einfach unmöglich. Ist einfach viel zu teuer geworden. Das Eigenkapital kann keiner mehr aufbringen. Dann die Schere zwischen Arm und Reich geht immer mehr auf. Man hat halt das Gefühl, dass man abgehängt wird. Also das sind alles, und das halt das Vertrauen in die Institute fällt. Also da gibt es halt auch ganz viele Umfragen in die Richtung, die damit zusammengehören. Man hat den Aufstiegsglauben nicht mehr.
Und das heißt ja aber auch, weil, also da denke ich gerade drüber nach, das ist ja nicht nur ein Gefühl, dass es den Kindern nicht mehr besser gehen wird, sondern es ist ja die Wahrnehmung, also ich denke gerade so an mich, ich komme aus einer gut bürgerlichen Familie, so dieser klassische, was mal so der klassische Mittelstand irgendwie war, ne? Vater 40 Jahre bei der BASF gearbeitet und irgendwie so einer, nicht jetzt oberste Ebene, aber schon irgendwie so gut. Und das hat alles völlig gereicht, es war eine super entspannte Phase, wir hatten immer Geld für Urlaub auch und so nicht, wir waren jetzt nicht reich, aber es war irgendwie immer alles da. So, und wenn ich jetzt uns anschaue, die Kindergeneration, also erstens glaube ich mal, ich weiß gar nicht, ob sich meine Eltern das gewünscht haben, dass es uns besser geht, weil ihnen ging es ja schon maximal gut, ne? So, also finde ich, dass ich glaube, wir sind in der Zeit aufgewachsen, die beste Zeit aller Zeiten irgendwie war für Kinder, oder? Also so 70er, 80er, 90er Jahre, weiß jetzt nicht, welcher Jahrgang du bist, aber das ist so, ne, irgendwie. So, und das heißt, wir Kinder sind ja schon quasi nicht mehr jetzt deutlich höher gestellt. Wir haben mehr Technik, ja, super, bringt uns irgendwie eher mehr Probleme, als dass es uns weiterhilft, ja. Und, also gefühlt, je nachdem natürlich, aber so, das heißt, also das finde ich gerade einen spannenden Gedanken, ich denke das ganz durch, Ne? Das heißt, wir nehmen ja schon selber wahr, dass es jetzt nicht irgendwie, glaube ich, jetzt wesentlich besser ist als in den 70er, sondern wir nehmen wahr, es geht bergab. Es gibt wieder mehr Probleme, es gibt mehr psychische es gibt irgendwie plötzlich, ne, kam diese Riesenkrise, erste Krise, Corona, plötzlich gibt es danach wieder Krieg. Also so das alles, was wir, also ich zumindest, wo ich davon ausgegangen war, das haben wir alles längst hinter uns gelassen, so ist plötzlich wieder super präsent. Das heißt, es ist ja nicht nur ein Gefühl, unsere Kinder werden es nicht besser haben, sondern es ist erstmal das Gefühl, uns selber geht es ja gar nicht besser als unseren Eltern, oder? Also ist das gerade nachvollziehbar?
Nee, da stimme ich dir total zu. Also es ist, ja, man hat halt irgendwie das Gefühl, dass man da richtig so in diese Krise reingeschlittert ist und dass das halt vor 30 Jahren dann schon einfacher war. Also es ist natürlich schwierig, das jetzt zu vergleichen. Ne? Es sind halt immer so zwei verschiedene Generationen und natürlich gibt es für und wieder und wahrscheinlich waren auch die Frauen finanziell abhängiger, was jetzt auch nicht in jedem Fall gut war. Und es gab immer halt Anekdoten, wo man sagt, es war halt dann damals nicht so toll. Aber wenn man jetzt mal das breites Gefühl, also dieser Vertrauensverlust und dieses Gefühl, dass es bergab geht, das war halt nicht da.
Ja, genau. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. So, ne? Ich sage immer, ich würde lieber, wenn es geht bei mir gerade aus familiären Gründen nicht, tatsächlich, finanziell wäre es irgendwie machbar, aber aus familiären Gründen, ne, geht es gerade nicht, dass ich dieses Land verlasse. Ich denke aber tatsächlich, ne, haben wir schon manchmal drüber nachgedacht, weil ich diese Atmosphäre von, es geht alles den Bach runter hier, es wird immer schlimmer, das finde ich so anstrengend für Familien. Und das ist so ein wesentlicher Punkt, den du da, ne, was hinter dem steht, was du gerade gesagt hast. Und ich würde lieber in einem Land leben, wo es vielleicht ein bisschen niedrigerer Lebensstandard ist, wo du aber das Gefühl hast, es geht bergauf und wo du eben die Perspektive für die Kinder auch hast, wo du sagst, so, ne, die haben eine Perspektive von, es wird besser und nicht, es endet im totalen Chaos und irgendwie, keine Ahnung.
Ja, gebe ich dir recht.
Geht dir das auch so? Habt ihr auch solche Überlegungen schon irgendwie angestellt? Und
Ja, immer wieder. Und ich glaube, der Hauptpunkt war eigentlich, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, natürlich dieses Gefühl. Und ich glaube, dass es in anderen Ländern halt wirklich ganz anders ist. Da geht es halt voran, die wollen was erreichen, die wollen wohin. Und natürlich der Lebensstandard, trotz allem, wo wir uns oder wo ich mich jetzt gerade so beschwert habe über die Infrastruktur, ist da vielleicht jetzt noch schlechter. Weiß ich jetzt nicht in allen Bereichen und überall, aber wahrscheinlich denkt man da vielleicht auch, dass man nicht immer alles, dass die Steuern auch nicht immer sehr sinnvoll eingesetzt werden. Aber ja, diese generelle Stimmung, da stimme ich dir absolut zu, die generelle Stimmung ist, ich glaube, in Deutschland besonders schlecht derzeit.
Ja, ich glaube, es ist auch so ein deutsches Ding, so dieses irgendwie so zu jammern, weil viel, also die dann dagegen halten, die sagen natürlich, naja, aber ne, guck dich doch mal um, also uns geht es immer noch viel besser als irgendwie, keine Ahnung, wenn du in Spanien unterwegs bist oder in, ne, was weiß ich, Drittweltländern sowieso. Also das ist halt auch immer die Frage von Relation, wo legst du es an? Aber das Entscheidende ist, und das finde ich super, dass du das da vorhin so eingebracht hast, ist eben dieses Mentale, was uns ja irgendwie so belastet. Es ist gar nicht das, was wirklich aktuell schon ist. Wer weiß, was da noch kommt. Aber das Mentale, dieses Gefühl von, hier wird es nicht mehr besser und jetzt speziell in den Familien, was bedeutet das für unsere Kinder? Das ist so der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Wie gehst du denn oder ihr als Familie mit genau diesem Thema um?
Also einerseits versuche ich halt mobil zu bleiben. Wie du jetzt auch gerade erwähnt hast, ich versuche mich nicht zu sehr an örtlich zu binden, was in unserem Fall, es muss halt jeder selber entscheiden, wie weit er gehen möchte, aber in unserem Fall hat das halt bedeutet, dass wir halt keine Immobilie kaufen, dass wir man kann das hier natürlich auch wieder verkaufen, ne? Also unserem speziellen Fall haben wir uns halt dafür entschieden, dass wir keine Immobilie kaufen, dass wir versuchen auch mal die Augen offen zu halten, welche Optionen es noch gibt, welche Länder noch interessant sein könnten. Das ist aber halt auch wieder wahnsinnig individuell. Aber ich denke schon alleine mal, dass man so einen Plan B hat und sagt, okay, wenn es einen Menschen besonders die Wehrpflicht stört und jetzt man vielleicht einen 16-jährigen Sohn hat und das nicht unbedingt mitmachen möchte, dann ist es halt gut, einen Plan B zu haben und sagen, okay, das ist meine Grenze. Wenn der vielleicht gemustert oder vielleicht auch eingezogen wird, man weiß es ja nicht, dann ist es für mich persönlich die Grenze überschritten und dann weiß ich aber, wo ich hingehen kann, weiß, wie viel die Miete dort kostet, wie wir dort noch eine Arbeit bekommen können, ortsunabhängig arbeiten. Das ist natürlich jetzt eine Riesenliste, ne? Und wenn man gerade so davor steht, ich war ja auch Angestellte noch von 2-3 Jahren, kommt dir halt die Liste unüberwindbar vor. Wie will man immobil bleiben mit einem Angestelltengehalt, mit einem Haus, das man vielleicht auch noch nicht abbezahlt hat? Aber es ist halt Schritt für Schritt. Manche sagen, okay, sie wollen halt die Schritte gehen. Manche sagen, nee, das ist mir jetzt zu anstrengend. Aber wir haben uns halt dazu entschieden, dass wir uns halt langsam loslösen und unabhängiger werden und ortsunabhängig unser Geld verdienen können und halt ortsunabhängig unsere Vermögen verschieben können, was halt auch mit Bitcoin immer interessanter wird.
Ja. Mhm, genau. Guck mal, und das ist, glaube ich, wirklich so ein wichtiger Punkt, was eines, ne, der hauptwesentlichen Dinge sind oder Erkenntnisse, die ich hier so transportieren möchte, rüberbringen möchte, so dieses, dass es darum geht, jetzt nicht sich mental runterziehen zu lassen, sondern zu sagen, okay, wir als Familie, wir bleiben flexibel. Ne? Und dazu muss es halt der erste Schritt sein, erstmal zu verstehen, was ist eigentlich los, und dann eben, was ich immer sage, ne, frei sein mit Kindern, dieses, wir sind frei von den Systemen hier, wir, ne, bleiben vielleicht noch da, vielleicht bleiben wir auch ganz da, aber wir wissen, wie wir mit dem, was irgendwie gerade passiert, irgendwie was passiert, wie wir damit umgehen können, und bringen vor allen Dingen auch unseren Kindern bei, im Kopf flexibel zu bleiben. Ich glaube, das ist somit das Wichtigste an Fähigkeiten quasi, die wir unseren Kindern mitgeben können. Dazu müssen wir es aber selber erstmal schaffen.
Wie machst du das? Hast du da schon Erfahrungen gemacht, wie du das mit den Kindern flexibel? Weil da bin ich jetzt noch so ein bisschen, die sind noch sehr verhaftet in Bayern, muss ich sagen.
Du, das ist ja auch so ein bisschen die Frage, wann du damit anfängst, sie in diese ganzen Themen mit einzubinden. Und wir reden hier zu Hause relativ offen. Also die wissen alle, ne, über Bitcoin Bescheid, die wissen irgendwie, was hier generell irgendwie ist. Wir reden immer darüber, ob wir vielleicht woanders hingehen. Bis vor kurzem war der eine noch so Feuer und Flamme. Ja, mega. Aber jetzt hat er gerade, ich weiß nicht, was da im Spiel ist, so mit fast 14, hat er jetzt plötzlich gesagt, ach nee, eigentlich irgendwie doch nicht. Aber es ist halt immer wieder Thema. Und unsere Tochter zum Beispiel, das fand ich mega interessant. Ich glaube, sie kommt auch nochmal in den Podcast, deswegen will ich gar nicht so viel spoilern, dass sie das selber nochmal erzählen kann. Aber die hatte halt echt nach dem Abitur voll das Systemdenken, ja. Also wo ich dachte so, oh Gott, haben wir das irgendwie echt nicht hingekriegt, ja. Die wollte unbedingt Jura studieren. Ich so, na gut. Ja, weil ich meine, wer bin ich, ihr zu sagen, weiß ich ja nicht. So, aber nach einem Semester hat sie dann halt auch gemerkt, das ist es nicht. Und jetzt ist sie gerade dabei, diesen Schritt raus aus dem System zu denken, ja, erstmal zu denken. Und das war wirklich, wir haben so lustige Telefonate geführt, weil sie sagte, ja, aber dann muss ich doch jetzt eine andere Ausbildung machen oder was anderes studieren. Und ich so, nein, wieso? Ja, geh doch erstmal in die Welt und schau sie dir an und dann wirst du schon das finden, wo du hingehörst, deinen Platz und deinen Beruf und so, ne? Und so versuchen wir das. Und das ist natürlich total altersabhängig. Und deine sind jetzt nochmal einen Tick kleiner als meine. Und insofern, glaube ich, würde ich da einfach schauen, irgendwie, ne, dass man schon mal reist möglichst, wenn irgendwie das irgendwie die Möglichkeit dazu besteht, vielleicht sogar mal, und darüber werde ich auch noch Folgen machen, mal ein ganzes Jahr irgendwie aussteigt. Ich habe gerade eine Bekannte, die ist jetzt irgendwo in USA und Kanada unterwegs für ein Jahr mit ihren Kindern, die sind so eher in meinem, also in dem Alter meiner Kinder irgendwie. Also es gibt so viele Möglichkeiten, mal zu sagen, hä, ne, also das ist zwar unsere Box hier, aber wir müssen nicht da drin bleiben, ja? Man kann Schritte wagen, um da rauszugehen und das den Kindern mitzugeben. Ja.
Schön. Die Folge höre ich mir auf jeden Fall an mit deiner Tochter. Das hört sich schon richtig gut an.
Ja, also mal gucken, wann sie sich trauen. Ja. Aber ja, das hat sie gesagt, dass sie da gerne mal kommt. Und die war ja auch mit in Ingolstadt jetzt auf der Bitcoin-Konferenz. Mhm. Und das war auch echt schön für uns beide, da irgendwie so zusammen mal in diese ganze Atmosphäre einzutauchen und so. Ja, genau. Also, du hast diesen, genau, Vortrag gehalten, beschleunigte Familie. Wir haben da jetzt, glaube ich, schon ziemlich viel drüber gesprochen. und auch dieses mentale Aussteigen. Hast du da noch so andere Ideen? Was ist das, was du jetzt schon gesagt hast, was ich gesagt habe, was da jetzt momentan wichtig ist, sich mental irgendwie, ne, eben nicht von diesem Niedergang so runterreißen zu lassen und vor allen Dingen auch, und das habe ich ja schon erklärt, von diesen finanziellen Sorgen, die, glaube ich, bei vielen, ich nenne das ja Money Load, viel stärker präsent sind, als sie sich das bewusst machen. Mhm. Wie nimmst du das wahr und was wären da so deine Gedanken dazu, wie man das minimieren kann?
Also ich glaube, dazu ein Grundpfeiler ist Minimalismus. Also dass man sagt, genau, sich überlegt, was brauche ich denn wirklich in meinem Leben? Was brauchen wir als Familie wirklich? Und wahrscheinlich war es ja bei dir genauso, wenn halt mal das so die Kinder da sind oder wenn man schwanger ist, dann denkt man sich, man braucht vielleicht dann noch eine Wiege, ein Gitterbettchen, einen Kinderwagen um 900 Euro, weil der weniger belastete Stoffe hat und weiß ich noch, einen ganz neuen Kindersitz und dann hat man eine riesen Einkaufsliste. Und dass man hier wirklich schon innehält und sich überlegt, was brauchen wir denn wirklich, was brauchen wir für die ersten Wochen, kann man nicht auch viele Dinge eben gebraucht kaufen. Und ein wichtiger Bestandteil davon ist, dass man halt eben auch mal ausmistet, dass man einen Bestandscheck macht, dass man sagt, okay, man räumt einmal alles aus, hat vielleicht auch so drei verschiedene Kisten, eins für verschenken, eins für verkaufen und eins für wirklich, okay, wegwerfen gibt es auch, aber eins gibt man mal rein und sagt, okay, wenn ich das jetzt in 4 Wochen kein einziges Mal angefasst habe, dann schmeiße ich es weg, dann gehört es weg. Und das bedeutet, sich auch von vielen zu trennen, aber wieder viele leere Schubladen zu haben und hier auch Platz schaffen zu können für was Neues und was einem wirklich wichtig ist. Das ist ganz zentral beim Minimalismus und wirklich zentral ist halt auch diese Möglichkeit, Nein sagen zu können. Das ist halt etwas Mentales, dass man Nein sagt zu viel Konsum, zu vielleicht auch Menschen, die einen belasten, zu Aufgaben, die man eigentlich gar nicht übernehmen möchte, aber man macht sie halt, weil man nett sein will. Aber im Endeffekt ist es wirklich so, jedes Nein, jedes ehrliche Nein ein Ja zu sich selbst, dass man sagt, okay, ich mache dann wirklich nur mehr das, was mir wichtig ist. Und das habe ich wiederum auf Bitcoin zurückzukommen, ja auch immer sehr fasziniert, dass Bitcoin eine Möglichkeit gibt, Nein zu sagen. Weil keiner kann Bitcoin konfiszieren, keiner kann es dir wegnehmen, das bleibt bei dir. Man kann keine Steuer draufsetzen, man kann kein Ablaufsdatum draufsetzen, wie vielleicht bei den digitalen Euro, der bald kommt. Das ist halt deins und du kannst einfach sagen, nee, mag ich nicht, mache ich nicht mit. Und das ist der zentrale Punkt von Minimalismus. Natürlich bedeutet das auch, dass man sich jetzt nicht zu sehr beeinflussen lässt von Influencern. Das war zumindest bei mir so, bevor die Kinder da waren, dachte ich, ja, Karriere und Kinder, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe da, fliege ich herum, ich hatte ja auch einen Verkaufsjob und war sehr oft im Flugzeug auf Reisen unterwegs und dachte, das geht schon alles mit Kind auch. Das läuft schon.
Kein Problem.
Ja. Ich bin sehr, sehr schnell, also in der Elternzeit einfach, habe ich dann verstanden, dass das jetzt nicht mehr das Leben ist, auf das ich zu dem ich zurückkehren möchte. Es ist aber auch wieder so ein zentraler Punkt von Minimalismus, wenn man halt über Jahre hinweg die Möglichkeit hatte zu sparen, wenn man nicht so viel ausgibt, wie man einfach einnimmt, kann man dann sich halt auch leisten, beruflich zurückzutreten, auch länger beruflich zurückzutreten und sagen, okay, nee, ich mache da nicht mehr mit, mir ist jetzt die Familie gerade wichtiger. Und es klappt einfach nicht beides. Ich schaffe es nicht. Also ich kann nicht meinen Haushalt und das Kind frisches Essen geben und Zeit beschäftigen mit den, also qualitativ wirklich auch gerne Zeit mit meinem Kind haben und dann immer auf die Uhr gucken müssen, weil um 6 in der Früh das nächste Flugzeug losgeht. Also da war ich sehr, sehr froh, dass ich das unter anderem nicht nur durch Bitcoin, aber unter anderem durch Bitcoin mir die Freiheit gegeben hat, beruflich auf einfach zurückzutreten und nicht finanziell abhängig zu sein von meinem Mann. Also das war schon sehr wichtig.
Kurz mal Break, weil das sind mega spannende Themen. Ich habe jetzt 3 Punkte noch im Kopf. Lass die mal ein bisschen so genauer anschauen. Also das Erste, was du gesagt hast, ist mal auf den eigenen Konsum zu achten und sich genauer zu überlegen, was brauche ich wirklich? Das finde ich so richtig und wichtig und so schwer. Weil gerade mit Kindern sind wir ja, ne, in so einem gesellschaftlichen Kontext auch unterwegs, wo so viel gefordert wird, damit zum Beispiel allein die Kinder irgendwie nicht als komische Außenseiter dastehen. So. Und auch wir Eltern ja irgendwie, also bei uns ist es jetzt tatsächlich schon anders, aber die meisten Familien, die ich wahrnehme, sind ja im kompletten Konsumrausch immer noch. Ja, obwohl sie sicherlich eigentlich schon merken, ist vielleicht nicht mehr so eine richtig gute Idee. Was rätst du denn, wie man damit mal anfängt, das mental überhaupt zu verstehen, warum dieses Konsum-Mitgemache, sag ich mal, warum das mit ein großer Stressfaktor letztendlich ist?
Ja, Stressfaktor ist es halt deswegen, weil man da viel zu viel Geld ausgibt, dass man eigentlich sparen könnte. Und Geld ist ja auch immer Zeit. Und ich möchte jetzt nicht einfach nur aus mir selbst heraus einen großen Haufen Vermögen haben, sondern ich möchte damit mir halt Zeit kaufen und Zeit für meine Familie. Und ja. Dann Geld bedeutet, also solche vielen Spielzeuge bedeuten halt auch immer ganz viel Staub, den man immer wieder abschrauben muss, den man immer, also bedeutet auch mehr Wohnraum, was auch wieder viel teurer wird. Natürlich ist das vielleicht auch ein Schritt, dass man das einmal für sich selbst versteht, und ein weiterer Schritt, dass man das mit den Kindern gemeinsam lebt. Aber ich denke, das funktioniert trotzdem. Also wir haben zum Beispiel vor Weihnachten immer so einen Ausräumtag gemeinsam, dass wir alle alten Spielzeuge, die sie selbst auch lange nicht mehr angefasst haben, halt dann auch verschenkt. Und da gibt es ja wirklich sehr viele Möglichkeiten, auch noch vor Weihnachten, die gut erhalten sind, an andere Menschen zu schenken. Oder dass man halt auch mal spricht über, wir haben, natürlich haben meine Kinder auch Freunde, die halt wirklich sehr, sehr, sehr viel Geschenke bekommen und sehr viel Spielzeug haben. Und meine Kinder haben halt nicht so viel. Aber ja, bei uns fügt sich das ganz gut, weil unsere Kinder dann auch oft bei denen spielen und dann sagen sie, die haben immer wieder neues Spielzeug. Ja, ich weiß auch nicht, es ist halt nie so ein Riesenthema, dass sie dann nicht so viel haben, weil sie dann, ich glaube, vielleicht kommt schon hin und wieder mal was, die Lisa hat wieder das und das bekommen, und dann kann man einfach so mal drüber reden, worauf sie sich schon freut zu Weihnachten, was ihr Geschenk ist zu Weihnachten, und auf dieses eine Geschenk einmal konzentriert. Mhm. Also ich glaube, das geht dann schon.
Ja, also ich finde auch, das geht. Es ist halt eine bewusste Entscheidung, und ich hoffe halt auch, ne, je mehr sich das rumspricht, wird es ja dann im Umfeld vielleicht auch weniger, aber das dauert, glaube ich. Aber ich finde auch, dass ich finde es gerade so schön, diese Brücke, die du gemacht hast zwischen Zeit und Geld. Weil dieses Geld ausgeben ist ja nicht nur, dass man damit seine Lebenszeit irgendwie hergibt, in der Regel oft für Kram, ich sage jetzt mal wirklich bewusst Kram, aber zum anderen kostet es ja auch noch wiederum dann Zeit, den ganzen Kram irgendwie erstens noch zu besorgen, dann, ne, wie du sagst, irgendwie aufzubewahren, irgendwie wieder auszusortieren am Ende. Ja, so, also das ist ja alles so ein Kreislauf, der, also wenn man sich das mal bewusst macht, wie viel Zeit, ne, und Zeit ist Geld quasi, da reingeht, nur in dieses Thema Konsum und wie ausgeartet das inzwischen ist. Das finde ich unglaublich wichtig, da mal hinzuschauen.
Absolut, ja.
Also ich finde jetzt so mal konkret, also ich fand diese Idee, die du gerade gesagt hast, mit dem einen Tag irgendwann in der Vorweihnachtszeit mal auszusortieren. Hast du noch so weitere konkrete Tipps, wie man damit jetzt mal anfangen kann?
Ja, also um den Konsum zu vermeiden, gibt es auch so eine 30 Tage, 10 Minuten Regel. Also dass man, wenn man eine große Anschaffung hat oder sich wünscht, dass man das Produkt auf einen Zettel schreibt, und dann, wenn nach 30 Tagen das Bedürfnis noch immer sehr, sehr stark ist, erst nach 30 Tagen das Produkt kaufen. Und 10 Minuten bedeutet einfach, wenn man in der Drogerie vor einer Kleinigkeit steht, sei es jetzt Lippenstift oder keine Ahnung, eine Wimperntusche, und sagt, ach, die brauche ich zwar nicht, aber nehme ich mit, dass man eben noch 10 Minuten wartet, dann vielleicht nochmal eine Runde geht im Supermarkt oder mal kurz rausgeht, und erst dann, wenn man wirklich sagt, okay, diese 15 Euro möchte ich gern bezahlen, dann in den Einkaufskorb legen.
Krass. Mega.
Das ist eine Möglichkeit. Es gibt natürlich dann auch so Challenges, die man machen kann als Minimalist, dass man sagt, man möchte halt, wenn man sich besonders schwer tut, zu Hause auszuräumen, dass man halt so einen Kalender vor sich hat und jeden Tag, am ersten Tag ein Produkt aussortiert, am nächsten Tag zwei, am dritten Tag drei und so weiter. Also das und dann hoffentlich schafft, bis Ende des Monats durchzuhalten, dann hat man einen Haufen Zeugs ausgesiebt zu Hause. Und das hilft auch immer sehr.
Super cool. Ja, das sind ja schon ganz, ganz konkrete Tipps. Und wie glaubst du, wirkt sich das langfristig dann aus? Also das ist, bringt ja nicht nur mehr Platz in den Schubladen.
Ja, also ich denke, das schafft Platz für Neues, für Dinge, die man noch nicht gedacht hat. Es ist ganz zauberhaft, wie manchmal so neue Hobbys dann auch entstehen. Dass man sagt, ja, das, oder dass man halt eben auch mal wieder vielleicht ein Buch liest, an das man vorher halt nicht gedacht hat, weil das irgendwie im hintersten Winkel reingerutscht ist. Aber das Größte ist natürlich auch, dass man einfach mehr Geld zur Verfügung hat am Ende des Monats und das dann sparen kann. Und wenn man das eben anlegt in einen Sparplan, zum Beispiel bei Bitcoin, kann natürlich auch Aktien oder dergleichen sein, auf jeden Fall irgendein Sachwert, nicht Geld, dann merkt man halt über die Zeit, das wird nicht sofort passieren, aber über die Zeit, über 5 Jahre, über 10 Jahre, über 15 Jahre, dass dein Vermögen zusammenkommt. Und das unterschätzt man total, weil es vielleicht sich in den ersten 1, 2, 3 Jahren nichts tut, aber über die lange Zeit hat man dann halt eben Möglichkeit, von diesem Vermögen auch zumindest teilweise zu leben und die Arbeitszeit zu reduzieren. Und das ist also unglaublich befreiend, weil man dann wirklich aussuchen kann, was man gerne machen möchte, wofür man seine Zeit aufwendet.
Ich glaube, das ist auch so ein Wert, der total untergegangen ist in den letzten Jahren, dieses Sparen, oder? Also ich meine, ich bin doch diese Generation Mäusekonto, hieß das bei uns, ne? Als Kind so dann irgendwie einmal im Jahr da sein Geld irgendwie abgeliefert hat oder irgendwie so ein Mäusekonto hatte, ich weiß nicht mehr genau, wie das ging, aber da war ne, Sparen, Sparbuch war ein total wichtiges Thema bei uns zu Hause irgendwie. Und das ist ja, also das hört man heute nicht mehr, weil, glaube ich, das einfach dadurch, ne, also nicht bewusst, sondern weil das Geldsystem das einfach nicht mehr möglich macht, wirklich zu sparen. Und die Leute verstehen es zwar nicht wirklich, aber sie ahnen irgendwie so. Weißt du, also ich glaube, es ist so, das ist deswegen aus der Mode gekommen, weil es halt nicht mehr wirklich gut funktioniert. Und irgendwie die Leute das zwar nicht jetzt im Detail verstehen, warum das so ist, aber es irgendwie spüren und deswegen lieber halt konsumieren, oder?
Ja, und diese Werbung zu Krediten, kleiner Krediten, auch für so kleine Konsumkäufe häufen sich auch immer mehr. Also das ist schon beängstigend, ja.
Ja, das kommt dann nämlich noch dazu, dass du nicht mal mehr zum, also du wirst nicht mehr zum Sparen angehalten, sondern um irgendwie noch mehr Konsum irgendwie zu machen. Und das machen irgendwie alle und dann kann das ja nicht so schlimm sein, dann machen alle mit, aber in was für eine Schwierigkeiten sie sich damit bringen, das ist halt vielen nicht bewusst. Also gut, das war jetzt so der erste Punkt, Minimalismus, aussortieren, weniger kaufen, bewusster entscheiden, finde diese 30 Tage 10 Minuten Regel, finde ich mega. tatsächlich, glaube ich, tun wir das auch so, schon super. Unbewusst, war irgendwie, also ich macht das sehr oft, dass man irgendwie, ne, ich bin auch so eine Schnäppchenjägerin gewesen früher, denkt so, oh, super Rabatt, ja, wird ja gleich so ein Belohnungssystem im Gehirn aktiviert und da gehe ich echt oft nochmal so eine Runde und denke dann so, ne, eigentlich brauche ich das nicht. Und ich glaube auch, mal sehen, ob du mir da zustimmst, dass allein die Beschäftigung mit Bitcoin und dem Ganzen, was das mit sich bringt und welche Chancen da drin stehen, eben einen dazu bringen, zu überlegen, das Geld, was ich jetzt hier gerade habe, will ich das wirklich dafür ausgeben, oder?
Ja, absolut. Weil man kann halt wirklich, man hat halt wirklich die Möglichkeit und man weiß, dass man in etwas spart, das begrenzt ist und über das man halt wirklich selbst verfügen kann. Und das motiviert es ja.
Okay, der zweite Punkt, den du gesagt hast, Nein sagen. Das finde ich auch ein spannender Punkt, weil ich habe ja über Nein sagen bestimmt von bei Happy Little Souls auch mal gesprochen, warum das irgendwie so wichtig ist irgendwie. Weil das ist natürlich generell was, glaube ich, viele Mütter stresst, weil sie nicht Nein sagen können, und zwar weder zu ihren Kindern noch irgendwie zu den Anforderungen, die jetzt so, ne, aus dem ganzen Kontext Kinder oft auch kommt. Und aber auch eben dieses bewusste Ja zu sich selber nicht wirklich treffen können. Wie lebst denn du das, dieses Nein sagen? Und wie hast du das gelernt, das irgendwie besser hinzukriegen?
Mhm. Jetzt das Erste ist, dass man mal weiß, was die eigenen Prioritäten sind. Mhm. Und da ist es schon mal wichtig, dass man, also ich, bei mir hat es geholfen, dass ich die Prioritäten so aufteile auf so 5 verschiedene Bereiche. Familie, Freunde, ja, ich selbst und Selbstverwirklichung, Arbeit und, was fehlt mir noch? Und Sport. Das habe ich auch noch mal speziell für mich rausgefasst, weil ich da mehr Zeit brauche. Und dann versuche ich immer an einem bestimmten Tag in der Woche, meistens Sonntag, Sonntagabend, meine folgende Woche so zu planen. Und dass ich halt wirklich für alles genug Zeit habe. Sei es jetzt, wenn mir zum Beispiel wichtig ist, dass meine Kinder immer frisches Essen haben und ich zumindest da gemeinsam mit ihnen den Abendbrottisch verbringe und einmal noch ein Spiel mit ihnen mache, dann reserviere ich mir dafür halt auch schon die Zeit. Oder ich überlege mir genau, an welchen Wochentagen ich Sport machen möchte und welchen Abend ich gemeinsam mit meinem Mann verbringen möchte. Ist auch immer sehr schön, wenn man in ganzen Familienstress oft nicht mehr daran denkt, dass man zumindest einen Tag in der Woche hat, den man halt irgendwie gemeinsam verbringt. Und also solche Dinge plane ich dann immer so einmal die Woche. Und dann direkt, wenn was aber dazukommt, was man denkt, das passt jetzt nicht zu meinen Prioritäten, habe ich mir da am Anfang auch sehr, sehr schwer getan, das auszudrücken und dann Nein zu sagen. Und in dem Moment hat es mir halt auch sehr geholfen, dass ich das vielleicht die Entscheidung ein bisschen verschiebe und sage, ich überlege mir das, ich komme auf dich zurück. Oder man sagt, dass meine Prioritäten sind das, das und das, es passt in den nächsten Tagen leider nicht mehr rein. Ich kann dir jetzt nicht beim Umzug helfen, weil das funktioniert halt jetzt nicht, weil ich an dem Tag mit meinen Kindern ausgemacht habe, dass ich zum Zoo gehe und das auch. Solche Dinge halt, dass man halt wirklich sagt, auf Basis der Prioritäten, die man gesetzt hat, was mir wichtig ist, und hier nochmal argumentieren und vielleicht auch eine Stütze anbieten, also eine Alternative anbieten, dass man sagt, ich hatte auch von einem Jahr einen Umzug und während des Umzugsunternehmen hat mir sehr weiter geholfen, willst du da nicht die kontaktieren, die können auch einen Rabatt geben, keine Ahnung. Also, dass man da vielleicht auch nochmal so trotzdem noch eine Unterstützung, auch wenn es von einem selber nicht kommt, anbietet.
Super. Was mir da jetzt gerade noch so dazu in den Kopf kommt, ist so dieses, wir sind ja aber gerade als Eltern und dann meistens die Mütter, ja auch in diesem Kontext der Kinder oft, also ich finde jetzt gerade wieder in der Weihnachtszeit, ja, also es sind die Elternabende und dann sind die Weihnachtsfeiern und dann sollst du hier noch irgendwie, was weiß ich, wir sollen jetzt gerade wieder gebrannte Mandeln machen, Gott sei Dank macht sowas sowieso mein Mann, ja, aber also da ist so viel, was irgendwie, ne, von außen quasi so völlig normal erwartet wird, wo gerade wenn die Kinder noch kleiner sind, man dann ja auch noch nicht sagen kann, ne, kümmere dich mal selber irgendwie drum. Das ist irgendwie immer eigentlich mein Ziel, die Kinder da möglichst schnell irgendwie in die Selbstverantwortung zu bringen. Aber wie gehst du damit um? Also ich habe zum Beispiel gelernt, auch mal einen Elternabend sausen zu lassen, wenn ich keinen Bock drauf habe. So, im Ernst. Also ich denke mal, was kann ich verpassen? Es wird irgendein Protokoll geben, wenn es irgendwas Wichtiges war. No, kann man das mir auch irgendwie, oder ich habe dann so meine Spezialmama, die sowieso immer hingeht und ich sage dann, erzähl mir mal, ob es was Wichtiges gab. Es gab noch nie irgendwas, was ich da verpasst habe. Aber machst du sowas auch? Also gibt es so Systeme, aus denen du bewusst aussteigst und Nein sagst, die jetzt aus diesem Kinder-Familien-Kontext kommen?
Also ich fand deine Strategie jetzt schon wirklich sehr, sehr gut, dass man dann vielleicht das ein bisschen auslagert, ne? Also finde ich schon sehr richtig. Ja, natürlich kommt es auch. Also habe ich natürlich auch Stress, also keine Frage. Manchmal finde ich es auch sehr viel, vor allem in dieser Vorweihnachtszeit. Ne? Aber ich habe mir halt jetzt für mich gedacht, dass ich einen Tag im ganzen Schuljahr halt unter Anführungszeichen spende für die Schule, weil bei uns gibt es ja auch sehr viel zu tun. Dann wollen die zum Spielplatz und brauchen Elternbegleitung. Dann haben die einen Bastelnachmittag und dann haben sie einen Weihnachtskeksebacknachmittag in der Schule und immer wollen die halt die Elternbegleitung dazu haben. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich halt einmal im Jahr und zum Rest sage ich nein. Und es gibt ja wirklich so viele Eltern und es ist schon, ja, schon sehr bezeichnend, dass sich dann halt auch immer nur so ein paar melden. Ne? Aber ich denke halt auch, dass man, wenn man zumindest halt einmal eines, habe ich dann auch ein gutes Gefühl, dass ich bei den anderen allen sage, nee, habe ich keine Zeit. Klappt nicht.
Ja. Also ich finde auch, dass das erstens, ne, viele Eltern nehmen sich das einfach raus und ne, ich pack dich da jetzt einfach mal so mit rein, so diese etwas bewussteren Mütter, die da auch so ein bisschen sensibel sind, die dann irgendwie eher sich so mit diesem schlechten Gewissen, irgendwie so muss ich doch machen, irgendwie sich rumschlagen, dass man da eben bewusst dann auch mal Nein sagen kann, ne, und irgendwie, weil wenn alle... Also wenn es dann immer die gleichen vor allen Dingen sind, die da irgendwie einspringen und helfen, ist halt auch blöd. Jeder, der da Lust zu hat, es gibt ja auch die Mamas, die da wirklich Freude dran haben und super gerne Zeit mit den Kindern verbringen und so. Und ich habe das manchmal tatsächlich auch gerne gemacht, ne? Gerade als die noch kleiner waren. Ich schon mal bewusst diese Entscheidung getroffen, ja klar, Kekse backen, ich bin dabei. Aber das war wirklich, weil ich wirklich Lust dazu hatte und nicht, weil ich dachte, ich muss jetzt hier diesen gesellschaftlichen Rahmen da irgendwie erfüllen. Und das finde ich einfach mal so, ne, ich wollte das einfach mal so hier reindroppen, dass das eben wichtig ist, dass wir uns das bewusst machen. Und jetzt muss ich es einmal kurz nochmal reinhalten in meinem Buch hier. Das Geheimnis bewusster Mütter ist ja dieses, was du vorhin gesagt hast, auch ausführlichst beschrieben. Das ist ja die ganze Grundlage quasi von Happy Little Souls, sich bewusst zu machen, wer bin ich und was ist mir wirklich wichtig. Einfach mal das Kapitel über die Werte lesen und dann kannst du daran nämlich immer abgleichen, passt das und das und das und die Anfrage und das Projekt und ne, das, was ich meinen Kindern da irgendwie gerade alles zukommen lassen will, passt das wirklich zu meinen Werten überhaupt zusammen? Und ne, das, was ich jetzt gerade da so noch rausgehaspelt habe, damit meine ich, dass wir oft als gerade als Mütter auch viel machen für die Kinder, was die aber eigentlich schon selbstständig machen könnten oder irgendwie lernen sollten, selbstständig zu machen. Und ich bin da auch nicht vorgefeit. Ja, es gibt immer noch viele Momente, wo ich dann irgendwie meinen Sohn doch zum Fußballtraining fahre, weil es jetzt nur noch 5 Grad hat, obwohl er fahren könnte und halt mal ein bisschen friert. Aber da lacht mein Mann sich immer kaputt. Aber so, ne, mit steigendem Alter darf man halt auch einfach schauen, ne, wo kann man da irgendwie wirklich auch an die Kinder abgeben und loslassen. Wie bist du da schon so unterwegs? Nimmst du das auch wahr?
Nee, also da kann ich dich, da kann ich dich total verstehen. Also manchmal ist es halt auch so, dass man denkt, okay, jetzt mache ich halt den Geschirrspüler. Weil das ist mir jetzt zum 5. Mal sagen, mach du das. Also die wissen ganz genau, wo alles steht, aber dass sie sich da wirklich mal aufbequemen und dann das tun. Ne? Da bin ich ja auch nicht davor gefeit, dass ich dann mal sage, okay, jetzt habe ich keine Lust und jetzt mache ich das. Aber vielleicht nicht zur Gewohnheit machen lassen, immer wieder mal in Erinnerung rufen. Ja, wir hatten mal, das ist aber ein bisschen so eingeschlafen, auch so ein Familienmeeting, ne, das oder Familienkonferenz einmal die Woche, dass man sich überlegt, okay, was wollen wir nächste Woche machen, was steht denn an und wer kann was übernehmen und das hat schon eine Zeit lang gut geklappt, dann hatte ich wieder ein bisschen mehr Zeit und habe dann wieder viel mehr gemacht als alle anderen und ja, das müsste man wieder einführen, stimmt, also diese Konsequenz ist dann halt auch oft ein, ja.
Ja, aber genau das ist ja auch Leben, also wir hatten zum Beispiel lange Zeit jetzt auch so einen Haushaltsdiensteplan quasi, ja, wo ich irgendwie Geschirrspülmaschine, Müll und Staubsaugen an die Kinder aufgeteilt hatte. So, dann ist meine Tochter im Frühjahr ausgefallen quasi. Das waren dann immer diese 3 Aufgaben, so super verteilt. Nun ist die weg und seitdem habe ich tatsächlich noch nicht geschafft, das irgendwie so zu aktualisieren. Und es läuft auch irgendwie inzwischen so, dass man auch mal sagt, ne, Kinder, jetzt nach dem Abendessen, ihr macht jetzt mal hier Spülmaschine. Das geht schon, aber es ist nicht mehr so konsequent und trotzdem finde ich es okay. Also wie gesagt, solange man damit ja selber okay ist. Es geht ja nur wieder darum, diese bewusste Entscheidung auch, wir waren beim Minimalismus, da auch bei den eigenen Aufgaben zu schauen, wie kann ich die minimalisieren? Wie heißt
das? Das hört sich gut an, die eigenen Minimum. Aufgaben minimalisieren.
Ja, das, so. Das ist, glaube ich, so der Part, auf den ich da jetzt mit hinaus wollte. Super, ja, schön. Und schön, weil das holt jetzt wieder so die Happy Little Souls Gedanken mit rein und zeigt, wie doll die Brücke da letztendlich ist auch, ne? Weil das ist alles miteinander verwoben. Und genau, als dritten Punkt hattest du vorhin noch so aufgegriffen, lass uns den auch nochmal so ein bisschen anreißen, weil das finde ich ein so spannendes Thema. Du hast gesagt, diese Influencer, die einem irgendwie sagen, ne, alles ist möglich, Vereinbarkeit, easy peasy, du siehst irgendwie, ne, auf LinkedIn ist das ja so ein heißes Thema immer noch, also vor allem in meinem Algorithmus, ne, durch Happy Little Souls wahrscheinlich noch mein Netzwerk da. Und ich habe da letztens auch mal so einen Post rausgehauen, wo ich gesagt habe, mal ehrlich, steile These, ja, Vereinbarkeit ist echt ein Mythos. Also, ne, das wird dir erzählt, dass alles möglich ist, aber es stimmt halt einfach nicht, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich dachte auch, das klappt alles und ja, es ist dann halt so eine große Enttäuschung, ne? Es ist halt dieses Ideal oder wie du jetzt sagst, natürlich auch Mythos, dass man da alles schafft und natürlich auch einen total aufmerksamen Ehemann hat, der alles über die Hälfte übernimmt, ganz genau. Aber also ich muss sagen, ich habe wirklich schon eine sehr große Hilfe in meiner Ehe. Aber trotzdem ist es nicht so, dass er wirklich 1:1 und 50-50 alles übernimmt, weil vielleicht er auch andere Prioritäten hat als ich. Ne? Also mir ist es halt wichtig, dass die Kinder immer, dass ich jetzt keine Pizza hole oder so, sondern dass ich halt, das ist halt mir persönlich wichtig, ne? Dass ich halt immer selbst frisch koche und ihm halt gar nicht. Mhm. Also natürlich kann ich jetzt sagen, ja natürlich, ich kann nicht alles selbst übernehmen und es ist gut, dass er da ist und ich finde ja toll, dass er so die Vaterrolle übernimmt, aber hin und wieder mache ich es dann halt dann trotzdem und bleibt dann halt, also dann hat man halt einfach mehr, sozusagen mehr Arbeit, als man irgendwie so gedacht hat. Und bei mir haben sich halt die Prioritäten dann immer mehr verschoben, dass ich die halt immer mehr innerhalb des Haushalts und der Kinder halt gesehen habe. Also ist bei jedem anders, ne? Es ist ja wirklich, nicht jede Frau ist so und bei vielen bleibt die Karriere vielleicht auch noch auf Platz 1 und dann haben sie vielleicht auch einen Mann, der dann das alles übernimmt zu Hause. Und das ist ja auch genauso toll. Aber für mich persönlich habe ich mir gedacht, nee, also eine Zeit lang ist jetzt wirklich meine Prio hier, weil es mir einfach Spaß macht, weil ich es gerne machen möchte. Ich möchte halt gerne mit Kräutern kochen, die halt in der Gegend bei uns wachsen und das Obst aus dem Garten halt irgendwie verarbeiten. Und das bringt natürlich ökonomisch überhaupt nichts. Wäre viel besser, wenn ich da in den Supermarkt gehe und schnell alles irgendwie aufbereite. Aber es macht mir halt einfach Spaß und ich möchte das gerne machen und ja.
Dann ist es ja auch gut.
Ja.
Und also warum ich das gerade so gesagt habe mit diesem Mythos und der Vereinbarkeit, ich glaube ja, dass ne, man irgendwie so dieses Gefühl hat, naja, das ist ja nur ein bisschen mehr Arbeit, wenn ich dann noch irgendwie arbeiten gehe. Ne, und dass eben das, was Kindererziehung, also Erziehung finde ich immer so, ist ja heute auch schon, darf man ja nicht mehr sagen, als Mutter so für die Kinder da zu sein, Kinderbeziehung letztendlich, darum geht es ja. Das hat an sich ja seinen Wert irgendwie verloren, weil wir heute immer nur erzählt bekommen, wertvoll bist du, wenn du Einkommen hast. Also ne, alle messen irgendwie ihren Wert über das, was sie irgendwie verdienen. Also ist jetzt ein bisschen provokativ ausgedrückt, aber ich nehme das tatsächlich so wahr. So, und das heißt, wenn du von Vereinbarkeit sprichst, dann heißt es, die Frauen sollen ja irgendwie arbeiten gehen, aber gleichzeitig irgendwie noch das, was alles andere anliegt, ja auch irgendwie schaffen. So, früher, wo ein Gehalt gereicht hat, und wir haben vorhin das schon so angerissen, da war halt einer arbeiten und die andere hat das gemacht, was ne, Kinderbeziehung und Haushalt und alles das, worüber wir jetzt auch noch gesprochen haben, irgendwie so. Und da war das alles dann relativ entspannt, weil es zwei volle Jobs sind, die gemacht wurden. So, aber unser Geldsystem gibt das halt nicht mehr her, dass einer arbeitet und der andere zu Hause bleibt. Und ich meine damit gar nicht mehr, sozusagen, man könnte in unseren heutigen Zeiten ja sagen, beide arbeiten halb zum Beispiel. Ne? Und teilen sich dann die andere Arbeit auch. Also das wäre ja das, was sozusagen ne, irgendwie sich alle wünschen und sagen, das wäre irgendwie so die Perfektvision. Ja? Totale Gleichwertigkeit auf Augenhöhe, alle machen alles irgendwie. Also Eltern teilen sich sowohl die Care-Arbeit als auch eben die Einkommensarbeit. Aber es funktioniert halt nicht, weil ein Einkommen nicht mehr reicht. Und ich glaube, das ist halt dieser große Denkfehler. Weil wenn die Frau jetzt, selbst wenn sie nur Halbzeit mit reingeht, Teilzeit, oder die meisten müssen ja inzwischen oder gehen, weil sie denken, es ist richtig, Vollzeit mit rein, dann hast du halt dann 3 Jobs. So.
Ja.
Und nicht nur 2, die auf 2 Leute verteilt werden. Verstehst du so? Und ich glaube, das ist was, das halt viele nicht durchdenken, dass es nicht funktionieren kann, weil du kannst nicht durch Optimierung 3 Jobs oder 2,5 in die Zeit von 2 pressen. So. Und dann dabei noch gelassen und entspannt und fürsorglich und liebevoll und sonst was bleiben. Oder?
Absolut, ja. Das sprichst du mir genau aus der Seele. Ja, es geht halt, das geht halt einfach nicht. Es geht nicht auf. Es ist zu viel. Es ist einfach viel zu viel. Und viele nehmen halt, wie du jetzt auch gerade sagst, Karriere nicht so wahr als Selbstverwirklichung, sondern halt eben auch als, es muss sein. Also es muss ein zweites Einkommen ran. Und wenn einer mal kurzzeitig auch den Job verliert, dann wackelt alles und ist ein Riesenstress für die Familie. Und das betrifft halt immer mehr Familien, wo es halt früher vielleicht nur ein paar gab, aber jetzt halt, das bei fast allen Familien so ist, dass beide verdienen müssen.
Ja, ja. Und dann kriegst du aber, ne, über die Medien und so halt immer dieses, ja, aber das ist auch irgendwie voll richtig. Und aber es ist wirklich so dieser Drang, dass ne, wir Frauen irgendwie denken, das wäre eben zu schaffen. Und für die Männer irgendwie auch, also die sind ja in dem gleichen Gefängnis mit drin und in dem gleichen Hamsterrad inzwischen. So ist es ja gar nicht mehr. Es wird auch mal so getan, als ob die Männer jetzt endlich mal und so. Aber gerade in der jüngeren Generation tun die ja schon ganz viel. Oder auch in meiner, ne? Also mein Mann zum Beispiel, der kauft ein und kocht. Also was für eine Erleichterung, ja, was der da übernimmt. Und ja, also ich glaube, das ist einfach wichtig, da hinzuschauen. Aber jetzt ist natürlich dann die große Frage, und irgendwo habe ich das auch schon als Rückmeldung hier aus meiner Community bekommen. Ja, wie macht man es denn jetzt finanziell so, ne? Wenn man sich dessen bewusst wird und das versteht auch, dass das an dem Geldsystem liegt und irgendwie alles das, was ich hier versuche. Was würdest du denn darauf jetzt antworten, wenn dich so eine Frage erreicht?
Ja, also Bitcoin-Sparplan.
Ja.
Also ich persönlich habe mich auch noch dazu entschieden, dass ich in Aktien und ETFs investiere und da halt möglichst breit diversifiziere. Und ich kann halt wirklich nur sagen, ich mache das, seitdem ich 25 bin, das ist halt jetzt wirklich schon länger. Okay. Und wahrscheinlich war ich da halt auch, weil ich mich so sehr für Finanzen interessiert habe, schon einfach früh dran. Und ich hatte halt auch immer im IT, im Tech-Bereich ein sehr gutes Gehalt. Also das ist halt so. Aber es gibt halt auch andere, die sagen, okay, die sind halt vielleicht nie, haben halt nicht in München gewohnt, sondern haben vielleicht eine günstigere Miete, Möglichkeit irgendwie vielleicht auch wo zu wohnen, wo sie halt auch sehr wenig bezahlen. Also es gibt immer Möglichkeiten, dass man spart. Immer. Also davon bin ich fest überzeugt, dass es immer durch Minimalismus, durch konstantes Gucken, wo kann man sparen, vielleicht auch mal auf den Urlaub verzichten, Möglichkeiten gibt, etwas jeden Monat zur Seite zu legen. Und wenn man lange dabei bleibt, und das ist nicht einfach, das ist mir auch klar, es war für mich nicht einfach, aber wenn man lange genug dabei bleibt, also dann kann man reduzieren, dann kann man Stress rausnehmen, dann kann man vielleicht auch dorthin ziehen, wo man gerne wohnen würde, also vielleicht mit Kindern eher am Land, wo es ein bisschen günstiger ist, weil man halt nicht mehr jeden Tag pendeln muss in die Arbeit. Es geht. Mhm. Es passiert nicht morgen, aber es funktioniert.
Mhm. Ja, genau. Also ne, eigentlich ist so alles das, worüber wir gesprochen haben, genau der Weg dahin für wieder mehr Entschleunigung aus diesem beschleunigten Familien. Nämlich irgendwie sparen, Minimalismus, bewusst hinterfragen, mache ich den Zirkus mit, ne, und wo steige ich wirklich bewusst aus? Und zwar ne, sowohl aus diesem Konsum, als auch irgendwie aus dem Hamsterrad des irgendwie doppelten Jobs und wo kann ich halt da vielleicht doch die Zeit wieder für die Familie irgendwie aufwenden. Und ich glaube, dass da ein wirklich wichtiger Schritt ist, zu verstehen, dass das eben auch ein mentaler Schritt ist, und da sind wir wieder bei Happy Little Souls Themen, so, ne, diese Wertschätzung für das Muttersein darf halt einfach wieder zurückkommen. Weil das ist ja echt viel, gerade bei den Jüngeren nehme ich das oft wahr, dass sie das noch gar nicht mehr, das ist nicht mehr angesagt, irgendwie Mutter zu sein und zu Hause zu sein. Und bei den Vätern ist es ja auch immer noch irgendwie umstritten und noch schwieriger, irgendwie mit dem Standing dann klarzukommen. Und da irgendwie für sich bewusste Wege zu finden, ich glaube, das ist ein Thema, was ein Geldthema ist, aber nicht als Geldthema besprochen wird, und deswegen halt so viel Ungleichheit und Stress in die Familien bringt, oder?
Absolut. Und ich finde auch die Wertschätzung, was du auch ganz wichtig nochmal gesagt hast, die Wertschätzung, auch Kinder zu haben und das auch als erfüllenden Teil und als erfüllendes Leben an sich sein kann, dass man bei den Kindern auch ist und wie wertvoll das auch ist.
Ja, schön. Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Aber du kennst es, ich habe immer noch zwei Fragen am Schluss. Die möchte ich jetzt natürlich auch immer wieder, du hast sie schon mal beantwortet, dann können wir dann nochmal schauen, was du beim letzten Mal geantwortet hast.
Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht, aber genau. Also die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Ach, ich bin am dankbarsten für meine Kinder. Also es hat viele Jahre gedauert, bis sie gekommen sind. Es war nicht so einfach für uns und vielleicht kann ich es deswegen, also alle sind dankbar für ihre Kinder, aber ich denke mal, dass es halt keine Selbstverständlichkeit ist und einfach nicht zu lang, also an alle jungen Hörerinnen, schiebt es nicht zu lange auf. Es ist, funktioniert dann immer ein bisschen leichter, wenn man früher startet. Dann, bin ich sehr, sehr dankbar auch für meinen Mann, was der in vielen Bereichen er mich da auch unterstützt hat und wie viele Jahre. Mittlerweile habe ich ja viel mehr Jahre mit ihm verbracht, als ich ohne ihn verbracht habe. Also es ist eigentlich ein Teil von mir. Und das Dritte für meine Familie, meine Mutter, also Primärfamilie, wie man oft sagt, ne? Wie viel Liebe die da auch immer gegeben hat. Und ja, genau, das waren die drei.
Schön, ja. Guck mal, echt, so die Familie, aber eben auch diesen erweiterten Kreis finde ich total schön. Das kommt relativ selten, aber ich finde es auch so wichtig, da auch mal Dankbarkeit hinzugeben. Mhm. Und schön, dass du das aufgegriffen hast.
Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man Dankbarkeit zeigt, auch wenn nicht immer alles perfekt ist. Ne? Genau. Also für das, was es halt war oder ist.
Ja. Weil wir hoffen ja mal, dass es irgendwie, also ich erwarte keine Dankbarkeit von den Kindern, aber es wäre trotzdem schön, wenn sie irgendwie mal, wenn sie groß sind, einfach so von sich aus irgendwie noch sehen. Das war schon irgendwie gut, was wir gemacht haben. So. Das würde ich mir schon wünschen. Genau. Okay, und die letzte Frage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Familien da draußen?
Ihr seid großartig, stresst euch nicht, übernehmt nicht für alles die Verantwortung, lasst es auch einfach mal laufen und es wird trotzdem gut und ihr macht euer Bestes.
Super, voll schön. Guck mal, das war schon wirklich so voll die Mischung, Happy Little Souls und Fix the Family, mega.
Super.
Total schöner Spirit und wenn du jetzt zugehört hast, dann wie gesagt, schau gerne mal auf meiner Webseite vorbei, fixthefamily.net, gerne in diesem Bereich Wissen und Ressourcen. Da steht, wie gesagt, nochmal ganz viel zum Thema Bitcoin, wie du einsteigst, auch zum Thema, wie du einen Sparplan erstellen kannst, wie du anfangen kannst, mal einen kleinen Teil zu kaufen, um es einfach mal auszuprobieren. Ist da alles irgendwie, findest du da Links zu Quellen, die das jetzt noch super ausführlich und schön erklären? Und ansonsten, wenn dir jetzt schon so Fragen kommen, ich habe auch schon welche bekommen, also schließ dich da gerne an, schreib mir einfach an susanne@fixthefamily.net, dann greife ich das vielleicht mal irgendwie auf oder ich antworte dir persönlich. Auf jeden Fall freue ich mich über Feedback und deine Gedanken zu all dem, was wir hier erzählen. Und ansonsten, Eva, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast und das war ein tolles Gespräch. Hat mir auch schon wieder neue Gedanken gemacht, da mit diesem Kaffeehaus muss ich noch weiter drüber nachdenken.
Ja, vielen Dank, Susanne, dir. Es hat echt wieder super viel Spaß gemacht und alles Gute für deinen tollen neuen Podcast. Ich finde ihn richtig gut.
Das freut mich. Vielen Dank und bis bald wieder. Tschüss.
Ciao.